Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Während der eine nach 3 Jahren endlich mal wieder einen Trailmarathon gelaufen ist und gefinisht hat, zieht der andere sein Versprechen und zieht blank. Und damit herzlich willkommen, Leute, zur 13. Folge von Trail Fellows. Hallo, Tommy.
Hallo, Marius, ich grüße dich. Auch ohne Kappe.
Auch ohne Kappe, ja. Du sitzt mit Hose da, hoffentlich, steh mal auf.
Nee, warte. Das müssen wir überprüfen, ne?
Das muss ich jetzt mal überprüfen, ja.
Das machen wir auf unserem OnlyTrails-Account.
Genau, sehr schön. OnlyTrails. Der Tommy hat blank gezogen und viel Stirn, wenig Haar, Tommy. Was ist da los? Ja?
Ich würde sagen, das Alter ist los, aber was soll ich machen? Über ausgefallene Themen redet man nicht, ne?
Also, wenn ihr das mal sehen wollt, schaut mal auf unsere Instagram-Kanäle. Da wird sicherlich das Bild hier auch von dem heutigen Podcast da sein, wie Tommy ohne Cappy aussieht. Ja, es ist halt so, ja. Man muss auch mal zeigen, was man hat.
Man muss auch Dinge gehen lassen, das ist, um das Phrasenschwein noch weiter zu bemühen.
Okay, das Ding werden wir, glaube ich, diese Folge noch ein bisschen ausschlachten. Ja, den einen
wahrscheinlich,
oder anderen Spruch, ja. Der wird mir noch zwischen die Lippen kommen. Ja, liebe Freunde, das zweite Thema, was ich gerade angesprochen habe, ist Bergmarathon. Es war Mountain Man am Wochenende und ich habe nach dem Kitzbühel Vertical Up auch die Woche drauf sozusagen direkt wieder einen Wettkampf gelaufen. Manchmal kann man es sich einfach nicht aussuchen, Tommy. Ja, manchmal muss man einfach durch. Wenn der Anmelde-Button winkt, dann muss man das auch machen. Der letzte Wintertrail in Reit im Winkel dieses Jahr, da geht sicherlich für viele eine sehr, sehr starke Veranstaltung, ein gesetzter Termin sozusagen im Spätwinter, geht damit verloren. Schade drum. Chapeau an die Veranstalter und Veranstalterinnen vor allem vom Mountain Man. Das ist ein Mädels-Team, was da vor allem federführend organisiert und macht. Und die haben einfach ein klasse Team und die organisieren das wirklich ganz, ganz toll. Ja. Da würde ich heute ganz gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar in Sachen Pacing-Strategie, vielleicht auch ein bisschen Nutrition-Strategie bei einem B-Wettkampf, wie er für mich einer war. Und wir werden einfach ein bisschen drüber sprechen, oder? Wie man da rangehen kann, wie du rangehst an die ganze Sache, Tommy. Du als Läufer, Tommy, ich als Läufer, Marius, ist sicherlich auch mal ganz interessant.
Wenn du sagst, es hat zum letzten Mal stattgefunden, das heißt, die Serie wird eingestellt oder speziell dieses Rennen wird nicht mehr stattfinden?
Ich bin der Meinung, dass ich gehört habe, dass dieser Wintertrail, also nur dieses eine Event, nicht die Serie. Ja? Also nicht, dass jetzt alle Leute hier mit Hände über dem Kopf winkend quasi panisch von A nach B rennen. Das bitte nicht. Ja? Also nur dieser Wintertrail in Reit im Winkel. Ich glaube, das liegt an den Streckenabschnitten, ja, wo dann durchgelaufen wird, was sozusagen Tierschutzbereiche sind. Ja. Aber bitte, wenn jemand da draußen genau weiß, worum es da ging und geht und ob das wirklich so ist, das ist jetzt hier, ich sag mal, gefährliches Halbwissen, bitte in die Kommentare schreiben, korrigiert uns hier bitte. Ich möchte da keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Schöne Veranstaltung, Tommy. Also du musst dir vorstellen, Wintertrail, also es ging schon auch über die, teilweise über Loipen, über Forstwege, die als Loipen auch gespurt waren, ja, und über, auch gewissermaßen, ja, Trails würde es gar nicht so richtig Trails nennen, ja, es sind eher dann verschneite Forstwege, auch im Sommer sind das halt breitere Wege für die Forstfahrzeuge, die dann da hoch und runter fahren. Wir haben zwei Hauptanstiege gehabt, zwei Downhills und das Ganze auf der Marathonstrecke ausgeschrieben mit 43 Kilometer. Und da muss ich gleich mal reinspringen. Strava zeigt mir an 41,1 Kilometer. Und das ist natürlich, also sowas ärgert mich. Ja?
Eieiei.
Das heißt, ich habe eben keinen Marathon verbucht. Ja, bei Strava nicht, bei Training Peaks nicht, nirgendwo wurde mir angezeigt, herzlichen Glückwunsch Marius, du bist einen Marathon gelaufen. Und das ist scheiße. Ja? Weißt du, was ich glaube, woran das liegen könnte? Ich habe so einen Tick, ich muss immer die Kurven eng laufen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist wie beim Vertical letzte Woche, ne?
Ja. Ja. Ich bin der Meinung, dass andere vielleicht sogar die 42,5 oder 43 Kilometer auf der Uhr hatten. Deswegen ist es auch für 43 Kilometer ausgeschrieben. Ich laufe immer sehr Ideallinie. Also ich kürze nicht ab, versprochen. Ja? Das ist, ich laufe nirgendwo quer. Da könnt ihr meinen GPX-Track kontrollieren.
Ja. Ja, aber du hast es trotzdem gefinisht. In demzufolge, ja, ne? Dann ist das Garmin oder so und so oder Strava-Abzeichen halt nicht da. Aber egal, du bist gelaufen. Wie viele Höhenmeter hatten wir denn gehabt?
1250 rund, ja.
Das ist doch ordentlich für einen Wintertrail. Wenn du sagst, es war winterlich und ihr seid über Loipen gelaufen, das heißt, wir hatten Schnee. Welche Art war der Schnee? So sulzig wie in Kitzbühel oder laufbar?
Ja, wir hatten verschiedenste Abschnitte. Es war irgendwie im Tal doch eher, also so in den Schattenbereichen, doch eher sehr, sehr glatt, eisig und hart eisig auch. So dass ich mich auch nach dem Start mal kurz die Konsistenz quasi getestet habe, ja.
Hat geschmeckt?
ich habe zum Glück nicht mit dem Gesicht gebremst, sondern bin auf dem Arsch und auf dem Ellbogen gefallen. Das tut auch immer noch weh hier. Aber ein bisschen Kollateralschaden nimmt man ja immer mit von jedem Lauf und ein kleines Andenken. Und später, also der erste Anstieg, man kann das wirklich so ziemlich bis zur Hälfte abteilen. Die erste Hälfte war eisig, aber dann auch irgendwo im weiteren Verlauf gut laufbar.
Ja.
Und die zweite Hälfte war komplett versulzt und tieferer Schnee. Schwierig zu laufen, hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, auch in so rollenden Bereichen, wo man eigentlich laufen würde. Auch beim Marathon, da würde man ganz klar durchlaufen, bei Steigungen zwischen 3% und 8%. Ja.
Ja.
Da gibt es eigentlich keinen Grund, dann nicht zu laufen. Dann. Und es sei denn, du hast so tiefen Sulz, du musst schon schauen, dass du irgendwie so einigermaßen festgetretene Spuren von den Vorläufern bedienst, damit du da nicht weiter einsinkst und noch mehr Kraft verbrauchst. Und das war schon kräftezehrend, sage ich mal, dann am Ende. Kräftezehrender, als ich dachte. Wenn ich jetzt mal so die erste Hälfte vom Marathon durchgelaufen bin und mir denke, wie ich danach so drauf war, wenn ich das einfach noch mal hätte mal zwei nehmen können, ja, also die erste Hälfte einfach nochmal hinten dran, dann wäre das schon ein sehr, sehr geniales Rennen geworden. So war es auch super, aber es hat dann eben doch 15, 20 Minuten am Ende länger gedauert als meine Prognose.
Da kommen wir gleich nochmal zu, bevor du die Zeit verrätst. Wir sind ja jetzt eigentlich genau 2 Monate vor der Transvulkania, deinem A-Wettkampf, zumindest im ersten Halbjahr. Was hat dich dazu bewogen, jetzt 2 Monate vorher einen Bergmarathon in Reit-im-Winkel zu machen?
Also man muss halt, ja genau, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wenn ich normal bei meinem geistigen Verstand wäre, hätte ich diesen Marathon nicht gemacht, weil ich das, also erstens ist es überhaupt nicht mein Gelände, laufbares Gelände irgendwo und dann so eine Marathondistanz im Schnee zu laufen, das ist schon Pain, ja, hätte ich normalerweise wahrscheinlich nicht gemacht, aber die Transvulkania hat im Reglement, dass man einen Bergmarathon oder beziehungsweise die Marathondistanz gelaufen sein muss als Qualifikation und eigentlich auch schon 2025. Habe ich aber nicht, ja, bin ich nicht. Ich bin seit 2023, war ich das letzte Mal auf einem Ultra unterwegs und habe diese Distanz gelaufen und das war jetzt dann nach 3 Jahren sozusagen das erste Mal. Ich brauche das, um sozusagen dann auf La Palma mit meinen rudimentären Spanischkünsten zu versuchen, die Startnummer mit Victoria und mir zu tauschen. Sie ist beim Ultra momentan gemeldet, ich beim Vertical. Es ging nicht anders, die Startplätze wurden knapp und wir wollten unbedingt, dass ich den Ultra nochmal laufe. Ich hatte aber keine Chance. Ich konnte letztes Jahr, ich war einfach nicht fit genug, einen Marathon zu laufen. Ich hätte das nicht geschafft. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das im Frühjahr und wir versuchen die Startplätze dann entsprechend vor Ort während der Startnummernausgabe umschreiben zu lassen. Das ist sozusagen
mein Glückskinder. Wir sind Glückskinder, das wird funktionieren.
Das ist sozusagen mein Backup. Ja. Ich finde es aber ganz spannend und letztendlich ist es für mich auch so eine persönliche Challenge, im Moment wieder lange Läufe zu machen und auch Freude dran zu bekommen und Freude dran zu gewinnen. Wie ihr da draußen wisst, bin ich ja eher der Typ für die kurzen Sachen. Mit meinen kurzen Beinen tut mir das immer sehr, sehr weh, längere Läufe zu machen. Nein, das ist einfach eine mentale Frage, ja. Ich habe einfach viele, viele Jahre jetzt, also 3 Jahre, keine längeren Sachen gemacht und die letzten sehr, sehr langen Läufe, die waren unter Schmerzen und das hat sich ganz schön in meinen Kopf eingebrannt, ja. Ich bin aber mittlerweile, ich habe schon immer mal noch so meine Rückenproblemchen, aber ich habe die mittlerweile so gut im Griff, dass ich echt am Wochenende komplett schmerzfrei laufen konnte und das wird immer, immer besser. Also ich sag mal so, kleine Kampfansage, I'm back, motherfuckers, ja. Und das ist wirklich geil. Also es war wirklich ein super, super gutes Ergebnis für mich am Ende. Wir können ja mal so ein bisschen von vorne weg erzählen. Also ich sag mal, wenn es ums Pacing von so einem B-Wettkampf geht oder wenn man jetzt so einen B-Wettkampf in seinen Trainingsplan integriert hat und man sagt zum Beispiel, man möchte das Ganze in einer Belastungswoche einplanen, das ist so, sag ich mal, in der letzten Belastungswoche von einem Build- oder Peak-Block ist es im Prinzip sehr sinnvoll, weil danach dann eine Entlastungswoche kommt und man kann diesen Wettkampf dann regenerieren. Das finde ich immer ganz, ganz sinnvoll, das so zu machen. Wenn es gerade mal so fällt, hat man halt Glück. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ja, dann plant man sich das Ganze eben entsprechend um. Was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich nicht wirklich getapert. Ich bin bis Dienstag, Mittwoch, lass mich lügen, jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, wie ich das gemacht habe, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Tommy, wie würdest du denn einen B-Wettkampf, kommt das bei dir ganz drauf an oder gehst du da immer nach dem gleichen Schema, wie würdest du das Ganze tapern?
Also ein B-Wettkampf, also C-Wettkämpfe taper ich gar nicht. Das muss ich sagen, wenn es wirklich nur ein C-Wettkampf ist, dann wird er aus der Belastung herausgelaufen. Ein B-Wettkampf mache ich davon abhängig, was ich erreichen will. Wenn ich einen B-Wettkampf dazu nutzen will, um das Pacing schon mal anzutesten und oder auch das Thema Verpflegung auf die entsprechende Distanz auszuprobieren, dann gehe ich vorher ins Tapering, aber nicht länger als 4-5 Tage. Also Tapering kann man es eigentlich gar nicht richtig nennen. Ich gehe ein bisschen in die Erholung raus, um vorher, ein bisschen die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, ohne die durch eine Belastung wieder leer zu schießen. Und das ist die meisten, am häufigsten die Herangehensweise.
Habe ich mir ganz ähnlich gemacht. Ich war ja beim Kitzbühel Vertical noch. Der hing mir insofern in den Beinen, weil ich nächsten Tag dann auch nochmal einen langen Lauf rangehangen habe mit 3,5 Stunden. Das heißt, das ganze Wochenende war schon sehr belastend. Ich bin dann am Dienstag mit einem Stundenlauf in Zone 2 eingestiegen und habe das diesmal ein bisschen anders gemacht. Normalerweise hätte ich dann am Mittwoch nochmal so eine Ankitzeleinheit Zone 3 gemacht. Zum Beispiel sowas wie 5 Minuten Wechselläufe oder nochmal ein paar Anstiege, Rolling Hills, auf eine Stunde nochmal gelaufen, um den Puls nochmal auch ein bisschen hochzukriegen in den Anstiegen. Dann am Donnerstag, wenn am Samstag der Wettkampf ist, am Donnerstag komplette Ruhepause, weil eben der Hintergrund ist der, dass die Muskeln, wenn du läufst, ungefähr 2 Tage nachregenerieren, sodass du dann eben am Donnerstag nichts machst, damit du am Samstag frische Beine hast. Freitag nochmal diesen Shakeout, 20 Minuten mit ein paar Steigerungsläufen und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ich habe das diesmal ein bisschen umgedreht, weil ich aufgrund von Freitag, Anreisetag und Arbeit und so weiter, hatte ich nicht so viel Zeit und ich wollte mir das Ganze mal umdrehen, um zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Ich habe dann also Dienstag die Stunde, Lockerzone 2, Mittwoch nichts, beziehungsweise ein Krafttraining. Was auch nichts ist, muss man auch dazu sagen. Ich habe da High-Rocks-Training gemacht. Donnerstag dann eben dieses Ankitzeln nochmal Zone 3, aber nur 1/2 Stunde. Ja, immer mal so im Wechsel Zone 2 bis Zone 3. Ich habe da hier zu Hause eine schöne kleine Runde mit 200 Höhenmetern, 4,5-5 Kilometer, das passt sehr gut. Und am Freitag entsprechend nur Reisetag und nur ein bisschen Mobility-Training. Ja, also das heißt, einfach mal in den tiefen Ausfallschritt, in die Kniebeuge, tiefe Hocke, einfach die Hüfte mobilisieren und bin dann Samstag früh an den Start gegangen, eben auch mit einem kleinen Warm-up vorher. Und das lief sehr gut. Ja, ich hatte gefühlt Samstag frische Beine am Start. Bin gut aus dem Startblock gekommen. Und für mich ist es so eine kleine Erkenntnis zu sagen, für mich ist fast sogar wichtiger, dass ich mich vor dem Rennen richtig warm mache, mit eben einem nochmal einem Mobility-Training, Leg-Swing und so weiter, ein paar Athletik-Komponenten. Lieber da nochmal wirklich adäquat schon anschwitzen, auch vor dem Wettkampf. Auch wenn man denkt, oh, da verbrenne ich ja schon und da geht ja schon Energie flöten. Nee, ich glaube, man ist dann eben spritziger. Vor allem bei kürzeren Wettkämpfen ist es dann umso wichtiger. Und dann lieber den Freitag mal Ruhe und Donnerstag einen ganz, ganz kleinen Shakeout. Ja? Das werde ich jetzt mal zur Transvulkania eben auch so machen. Mir hat das ganz gut gepasst. Ja.
Wie viel Wochenkilometer hast du die Wochen vorher gemacht, so als Einordnung? Weißt du, wo du da lagst? Also natürlich weißt du das, aber kannst du das gerade aus dem Ärmel schütteln?
Ja, ich mache so im Moment 7 bis 9 Stunden läuferisch. Ja, ja, also Kilometer sind mal Schall und Rauch, weil ich viel auf dem Laufband auch in der Steigung bin und so. Da habe ich hier teilweise 50 Kilometer gemacht. Ist ganz witzig, aber das ist nicht so die Aussage quasi hier, 35 Kilometer und so. Aber halt eben mit 3 bis 5.000 Höhenmeter die Woche. Das geht dann schon ganz gut ab, also 7 bis 9 Stunden momentan. Und da gehe ich jetzt dann noch sozusagen auf 8 bis 10 Stunden, vielleicht sogar mal eine 11. Stunde. Aber bei mir fängt es jetzt dann an, schon auch eher aufs Rad zu gehen. Dann. Also jede weitere Stunde Umfang, die ich jetzt mache, die ich jetzt mit reinbaue, die supplementiere ich dann sozusagen auf einem anderen, in einer anderen Ausdauersportart, weil ich den Impact sonst nicht vertrage. Ja, das ist mir sonst zu viel.
Ja, ich will darauf hinaus, mit wie viel Vorbelastung bist du jetzt in den B-Wettkampf gegangen? Ne? Das Tapern lassen wir mal außen vor, die 2-3 Tage, die jetzt dazwischen waren, wo du mit der Intensität oder dem Umfang runtergegangen bist. Aber einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wie viel Vorbelastung bist du reingegangen. Um dann auf der anderen Seite jetzt, wenn du gleichzeitig sagst, du standest am Start und hast frische Beine gehabt, dann ist das für mich ein schönes Indiz zu hören, mit wenig Taperzeit und trotzdem einem relativ hohen Umfang vorher, dann jetzt schon 8 Wochen vor der Transvulkania zu sagen, ich gehe mit lockeren Beinen an den Start, finde ich einen guten Fitnessstand. Also rein ohne Werte gesehen zu haben von dir, jetzt ohne den Trainingsplan im Detail verfolgt zu haben, hört sich das erstmal aus dem Kalten heraus sehr, sehr gut an.
Ja, woran liegt das? Sicherlich, weil ich eben auch diese Schwäche von mir kenne und weiß, dass eben die langen Läufe für mich der absolute Schlüssel sind. Ja. Ich bin sehr laktatverträglich, also ich kann Laktatschwellenintervalle und auch subschwellige Intervalle, alles was so diese extensiven, sehr langgezogenen Bergeinheiten sind, da kannst du mich hinstellen, das ziehe ich durch bis zum Schluss und dann esse ich eine Banane, gehe nach Hause und am nächsten Tag ist wieder okay. Also ich bin da wirklich sehr, sehr verträglich und kann sehr lange im Laktat arbeiten. Was ich nicht kann, ist ganz in Ruhe ganz lange laufen. Da geht mir schon nach 1,5 Stunden, wird mir schon so langweilig. Auch so, und für mich ist das echt eine Challenge, so das einfach so zu machen. Und ich habe das einfach die letzten Wochen dann auch durchgezogen. Eben vielleicht auch weil, und das predige ich ja auch immer an für alle Athleten, da hatte ich übrigens heute auch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, hatte ich heute eine Athletin im Call, die hat quasi mich angesprochen, so wollte mal ein bisschen erfahren, wie das im Coaching abläuft und ob das was für sie ist und so weiter. Einfach so kennenlernen, Erstgespräch. Haben wir ein bisschen Strategiegespräch geführt und so weiter. Und ich habe gefragt, was ist dein Ziel? Und sie hat gesagt, sie möchte mal einen Trail-Halbmarathon laufen. Und was hast du bisher gemacht? Bin bisher Straßen-Halbmarathon gelaufen. Bei allem Respekt, ich habe zu ihr gesagt, das ist kein Ziel. Ihr braucht Ziele. Ihr braucht Ziele, die euch auch gewissermaßen ein bisschen Angst machen. Und wo ihr euch auch wirklich mit committen müsst, und wo ihr wirklich auch mal euch selber irgendwo pushen müsst, um das zu erreichen. Man muss es nicht machen, aber dann habe ich zu ihr gesagt, dann brauchst du mich nicht. Du kannst jetzt morgen rausgehen und diesen Trail-Halbmarathon laufen. Da brauchst du mich nicht für. Und das ist so der Punkt, den ich auch für mich sozusagen da angewendet habe. Dieses Commitment, dieses tiefste Commitment dieser Transvulkania gegenüber dieses Jahr. Ich werde das Ding finishen. Und ich werde das Ding gut pacen und gut über die Bühne bringen. Und ein großer Meilenstein war jetzt dieser Mountain Man, den ich sehr gut gepaced habe. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber auch der Weg dorthin, überhaupt fähig zu sein, wieder diese Distanz zu laufen und eben auch stabil zu laufen. Über das Krafttraining, zu den Langläufen, was so als beide, das sind die beiden Komponenten, die ich für mich als primäre Parts quasi jetzt im Training einbaue. Alles andere ist der Feenstaub, der so ringsherum auch wichtig ist und auch dazu beiträgt, aber das sind die beiden und das ist mein Fokus, ja. Und dazu committe ich mich zu 100%, auch wenn es schwer ist, ich mache diese halbe Stunde, hängen die noch dran da draußen, auch wenn es hier vor meiner Haustür ist. Und auch wenn ich nur auf der Stelle trete, weil meine Beine schon blau sind. Das mache ich, und zwar, weil ich einfach zu 100% diesem Ziel dienlich sein möchte, ja. Und das ist total wichtig. Also ich bin der Meinung, dass es für die Zielerreichung und für die Zielsetzung ist mal der erste Schritt, um Dinge zu Ende zu bringen, um Dinge zu erreichen, um Dinge anzupacken, um sich auch vielleicht mal was zu beweisen. Und dafür braucht man dann einen Co-Piloten, einen Partner, einen Sparringspartner wie uns an der Seite und eben nicht, um hier einmal die Woche eine halbe Stunde Kaffee zu trinken, digitalen Kaffee zu nehmen, ja.
Ja, das Commitment und gleichzeitig. Nee, da ist ja aber viel dran. Das Commitment und gleichzeitig aber auch das Visualisieren, das ist für mich immer ganz wichtig. Ich bin 100% fokussiert, wenn ich visualisiert habe, was ich da erreichen will. Also ich sehe mich auch uns über die Ziellinie in La Palma, auf La Palma laufen und nicht Hand nur. In Hand. Nicht nur, das wäre natürlich ein Traum, ne? Nee, ich auf deinem Arm, aber das reden wir nochmal später.
Ich wollte noch 11 Stunden drin sein, ja?
Dann muss ich ja wieder zurückkommen. Aber ist okay.
Du läufst gern nochmal die Schleife für mich, ja?
Genau. Um dann Hand in Hand einzulaufen. Nein, um wirklich, um das nicht nur um reinzulaufen, sondern wirklich um da mit einem Lächeln reinzulaufen und das Ganze ohne Strapazen in dem Sinne zu durchlaufen, die wehtun, sondern mit Strapazen, die zeigen, ich habe gut genug trainiert und ich fühle mich fit, um das Ganze auch umzusetzen, um es zu genießen, weil das ist das große Ziel, was ich persönlich habe dieses Jahr, ja, bei dem Wettkampf. Und bei den dreien, die ich mir nur ausgewählt habe, ganz bewusst ausgewählt habe, die will ich so optimal vorbereitet wie nur möglich angehen. Und dafür brauche ich das nicht nur das Commitment zum Ziel, sondern auch ich muss mich da reinlaufen sehen. Und das während des Trainings schon die ganze Zeit.
Genau. Das ist ja eine Technik des Manifestierens. Dieses Gefühl schon des Ziellinie überquerend schon vorher sich in den Körper zu rufen, in den Geist zu rufen und sich das vorher schon wirklich vorzustellen. Ich habe manchmal, und das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber ich habe manchmal im Training, stelle ich mir das vor, wie ich an dieser Startlinie stehe, wie ich da den Lauf erlebe und auch eben, wie ich durch die Ziellinie laufe. Und mir kommt da Gänsehaut über den ganzen Körper. Und ich stelle mir vor, wie ich da die Arme aufreiße wegen dem Zielfoto, Tommy.
Ja, habe ich gelernt.
Die Arme aufspreize wie so ein Vogel. Also nicht wie ein Trottelvogel, sondern wie ein Adler quasi. Da über diese 300 Meter roter Teppich Ziellinie. Und ich fliege ins Ziel und habe einfach ein geiles Rennen gemacht. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Ja. Und das ist eine super, aber wir können sowieso mal, wir sprechen mal in einer anderen Folge über das Manifestieren und über das Mentaltraining auch vor dem Laufen. Ja. Aber lass uns zurück zu Reit im Winkel. Ich habe, also Tapern lief gut, frische Beine am Start, so, das ist sozusagen so der Stand. Und was habe ich mir vorgenommen? Also was war mir wichtig? Mir persönlich in diesem einen Fall, ja, bei diesem einen B-Wettkampf war wichtig, dass ich konservativ starte, aber auch nichts zurückhalte. Ich wollte sehr gleichmäßig pacen. Ich habe mir das Ganze eingestellt, dass ich am Start, wo man sowieso immer ein bisschen hochpulsiger unterwegs ist, bis 93% von der Laktatschwelle angehe. Ich wusste, dass ich laktatverträglich bin, dass ich auch mal eine ganze Weile im Laktat, auch im höheren Laktatbereichen, sowie 96-98% agieren kann und dann auch wieder runterkommen kann und so weiter. Ich habe mir aber vorgenommen, eigentlich die ersten 5 Kilometer bis 93% und da nicht höher zu gehen. Dann in diesem Hauptblock, so die 35 Kilometer mehr oder weniger oder 30 Kilometer, wollte ich bis 95%, also auch sehr verhalten. Und auf den letzten Kilometern, je nachdem wie es geht, auch vor allem, weil das ziemlich viel Downhill war zum Schluss, wollte ich aufmachen und gucken, wo die Reise hingeht, ob ich noch Kraft habe und so weiter. Wollte das Ding halt noch ganz gut zu Ende pacen.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass es 1200 Höhenmeter plus minus waren mit zwei Anstiegen. Hast du eine lange Einlaufphase gehabt zum Berg hin, wo du dich auch ein bisschen dran gewöhnen konntest oder ging es gleich rein in den Anstieg?
Ja, es war eine 7-8 Kilometer lange Einlaufphase. Zum Anfang war es ein bisschen wellig, sag ich mal, aber noch kein nennenswerter Anstieg. Und es ging dann irgendwann an einem Fluss entlang, sehr langsam steigend. Also das waren wahrscheinlich im Schnitt so 3-4%. Also kaum merklich. Langsam steigend Richtung Berg. Und dann kamen wir an so einem Parkplatz an. Das war auch die Talstation von einer Bergbahn, glaube ich. Und sind dann von dort über die Loipe hoch zur Bergstation.
Hast du dir ein Zeitziel gesetzt gehabt?
Für Teilabschnitte nicht. Dadurch, dass ich die Strecke noch nicht kannte, habe ich mir kein Zeitziel gemacht. Für die Gesamtstrecke ja. Das läuft ja dann quasi, ich habe mir das Pacing über Training Peaks gemacht, habe mir da eine Laufeinheit eingestellt mit meinen Zonen. Meine Zonen sind ja richtig eingestellt. Habe dann sozusagen diese Zonenbereiche, wie eben gesagt, bis 93%, dann bis 95% von der Laktatschwelle und zum Schluss nochmal so ein bisschen aufgemacht. Und habe dann am Ende noch eine, und das ist jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger dann Glaskugel gucken, je nachdem, was für ein Wetter und Untergrund dann dort ist. Ich habe dann nochmal eine Höhenmeterzulage raufgepackt. Dann nicht nach Entfernung, sondern nach Zeit. Also ich habe dann einfach, ich habe einfach sehr großzügig gerechnet, ich habe eine Stunde raufgepackt. Und rausgekommen ist eine prognostizierte Zielzeit von 4 Stunden 23. Ja, das heißt, wenn ich einen Marathon im Flachen anständig pace, recht konservativ angehe und so weiter, dann kommt da eine 3 Stunden 23 Minuten raus momentan. Das ist das, was ich auch der Meinung bin, das kann ich auch ganz gut hinkriegen. Stunde drauf wäre dann 4 Stunden 23, war die prognostizierte Zielzeit eben inklusive der Höhenmeter und des Untergrunds und so weiter. Das sind ja Rolling Hills mehr oder weniger. Ich wusste auch, dass die Anstiege maximal 12% steil sind. Das heißt, es konnte eigentlich normalerweise viel gelaufen werden, wenn der schöne Schnee nicht gewesen wäre.
Ja.
Wenn im Sommer würde ich so ein Ding, würde ich maximal eine halbe Stunde raufpacken.
Ja.
An Höhenmeterzulage. Ich habe aber die Stunde bewusst gewählt, weil ich eben auch konservativ laufen wollte. Jetzt kommt der nächste Punkt. Victoria ist das Ding letztes Jahr gelaufen. Und ihre Zielzeit, also meine prognostizierte Zeit war 4 Stunden 23. Und ihre Zielzeit war letztes Jahr 4 Stunden 48.
Mhm.
Das heißt, ich hatte auch noch mal so ein kleines Ding, dass ich gesagt habe, also ich möchte gerne so ungefähr 4,23, ja, so wie prognostiziert. Aber wenn es unter 4,48 ist, dann ist auch der Haussee. Ja. Also, ne? Man muss ja auch mal da klare Zeichen setzen, ja, zu Hause. Und einen Tag, bevor ich hier losgefahren bin, also ich habe mir das alles schon eingestellt und so weiter, einen Tag, bevor ich losgefahren bin, hat sie die Messlatte noch ein bisschen mal höher gelegt und hat gesagt, ja, ja, Schatz, weißt du noch, letztes Jahr, da war ich doch total erkältet.
Zack, das heißt, Nackenschelle.
Ja, genau, das heißt, die 448 waren dann auch nicht mehr so. Doch. Genau, und mit diesem Grundgedanken bin ich dann dahin und ich wollte vor allem nochmal, ich habe mir neue Sachen in Form von Nutrition, ISO-Getränke, Gels und so weiter hatte ich in der Tasche und da habe ich einfach einiges mal zum Ausprobieren mitgenommen. Ja, B-Wettkampf habe ich mir gedacht, kann ich mal so ein bisschen Nutrition-Strategie, erstens wie viel Carbs nehme ich auf, wie viel Salz und was nehme ich auf, finde ich vielleicht was Neues für mich, was passt.
Ganz kurz, bevor du das weitergehst, wie viel VPs hat der Lauf gehabt?
5.
Der hat 5 VPs gehabt. Okay, ja. Also quasi alle, ist ja wie ein Straßenmarathon quasi, alle 8 Kilometer fast.
Ja, alle 7-8 Kilometer, ja, total.
Hast du dann allen angehalten?
Nee.
Okay, was hast du dir geplant an Verpflegungszeit quasi vorher fürs Pacing? Weil das finde ich immer eine ganz wichtige Komponente. Was ich ganz häufig bei Hobbyathleten, Athleten erfahre, ist, dass sie eine ganz klare Vorgabe für sich machen oder haben, das und das möchte ich laufen. Und dann ärgern sie sich massiv, wenn sie im Ziel ankommen, dass es nicht geklappt hat, weil die Pausenzeiten einfach zu kurz eingerechnet wurden. Oder gar nicht berücksichtigt wurden.
Nenn mich, wie du willst, Tommy. Ich rechne da gar nicht eine Sekunde drauf. Ja?
Das heißt, du bist durchgeflogen.
Nenn mich ruhig Hobbyathlet, ja? Ja. Nee, aber Ich mache das bewusst nicht, weil ich eben, ich möchte gerne so wenig wie möglich Zeit an der VP verbringen und ich verliere da auch nichts. Also ich nehme vorher meine Flask raus, schraube die auf, die ist dann leer, wenn ich an die VP ranlaufe und dann richte ich den Hahn auf, mache das Ding voll und dann laufe ich weiter. Das sind also keine 20 Sekunden.
Okay, gut, das machst du. Aber dafür brauche ich vorher eine klare Überlegung im Kopf, weil die Erfahrung, die ich auch immer wieder an VPs mache, dass Leute einfach auch hängen bleiben. Weil da gibt es häufig, manchmal nicht immer, aber häufig ganz viele lustige, leckere Sachen. Und dann probiere ich hier mal und probiere ich da und schwuppsdiwupps kommen Minuten statt Sekunden zusammen. Also das ist, ich finde das nicht unerheblichen Faktor, zumindest vorher drüber nachzudenken.
Die armen Helferlein, die da an der VP stehen, in irgendwelche unangenehmen Smalltalks zu verwickeln, ja, das ist so das Hobby.
Ja, genau, ja.
Ja. Nebenbei einen Podcast aufnehmen, genau. Ja, also, ja, es gibt ja, klar, es gibt ja viele, die sagen, die gehen nur wegen den VPs zu Trailläufen. Ja. Einfach, weil die so, ja, ich meine, wenn ich mir das anschaue, das ist auch toll, ja. Das gab es jetzt auch beim Mountain Man wieder. Dextro Energy war Nutrition Partner. Na, die hatten da Gels ohne Ende. Ich habe mich da auch erstmal, links und rechts die Taschen voll gemacht, weil ich dann dachte, und das ist nämlich der nächste Punkt, Prigge, der alte Schnorrer, ja, der gaunert sich da wieder die Gels
zwei
von der
Puppe. Extra Plastikbeutel mitgenommen.
Das meinte auch, wenn ich mir Hosen kaufe mit vielen Taschen an der Seite. Ja. Nein, der Hintergrund war der, dass ich eben das, was ich an Gels mit hatte und ausprobiert habe, das war so grottenschlecht und ich möchte jetzt auch nicht die Marke nennen. Ja? Das wäre fies, weil ich habe das bereitgestellt bekommen, das Ganze, um das mal zu testen, ob das auch was für Finishline Emotions ist, quasi auch für die Athleten und so weiter. Nee, also manche Produkte ja passen, manche Produkte halt überhaupt nicht, völlig unüberlegt. Viel zu viel Müll im Handling, ganz schwierig und so weiter, ja. Das sind diese Punkte. Und ich habe dann einfach ein Gel von denen aufgemacht und habe diese Kappe aufgemacht und wollte es so reindrücken und es kam nichts, ja. Also ich habe das so richtig schön, ich dachte so. Und dann habe ich reingeguckt und da ist noch so eine Silberfolie, so eine kleine Fitzel-Silberfolie. Das heißt, Deckel aufschrauben, diese kleine Fitzel-Silberfolie wie von so einer Zahnpastatube abkratzen,
den Deckel wieder rauf. Das ist schön Fiebertraum.
Fiebertraum, absolut. Und in dem Moment war meine Hand schon voll verklebt und alles. Und da habe ich das Ding ausgedrückt, ja, und habe das mir in die Tasche gesteckt und habe gesagt, nee, ich warte jetzt bis zur VP, die kommt gleich. Und da lagen dann diese Dextro Energy Gels, die auch völlig übertriebene Verpackungen haben. Ich weiß nicht, was die Hersteller da sich dabei denken oder was der Hintergrund dahinter ist, damit man das wieder zumachen kann. Leute, ich drücke mir so ein Gel so schnell ins Feinkostgewölbe, da ist nichts mit wieder zumachen. Leute, wie kommt ihr darauf, dass wir das wieder zumachen wollen? Das muss ballern, das soll zünden. Ja, ich schieb mir das ganze Gel rein in die Backentasche, ist doch klar. Ja, und ich habe mich da jedenfalls schön versorgt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, währenddessen da meine Flask aufgefüllt. Und ich fülle auch eigentlich zwischen den VPs, weil das war so meine Strategie. Ich laufe auch oft mit leeren Flask los, nur mit dem Isopulver drin. Und okay, bin ja erstmal am Start gut gefüllt und kann dann sozusagen diese erste Stunde ohne Verpflegung oder nur mit einem Gel oder sowas gut auskommen. Und wenn ich an der ersten VP bin, dann fülle ich sozusagen die Flasche das erste Mal auf. Einfach um am Anfang ein bisschen Gewicht zu sparen. Ja. Das ist halt ein Kilo.
Das ist ein Kilo, ist richtig. Hm. Ja. Mach ich nie, habe ich immer dabei. Schon aus psychologischen Gründen für mich selber.
Ja,
ich bin echt noch nie mit leeren Flaschen gestartet. Auf die Idee wäre ich ehrlicherweise gar nicht gekommen. Da muss ich mal drüber nachdenken.
Ja, das ist, das sind so die Schlitzohr-Strategien, ja, im Pacing. Ja. Dann, ja, genau, dann aufgefüllt und immer eine Flask an der VP aufgefüllt. Auch bewusst immer eine leer getrunken sozusagen. Hm. Und in der anderen noch so ein Backup-Rest, so ein Uwe, ja. So ein Uwe dabei gehabt. Kennst du den Begriff Uwe?
Ja, den kenne ich, ja.
Unten wird es eklig, ja. Das ist aber auch, unten wird das Zeug immer süßer, ne? Wenn du dir das so unterwegs anmischst und das ist nicht richtig durchgemischt.
Ja, das löst sich ja eh nie wirklich richtig auf, wenn man...
Genau, genau. Das ist auch so ein Qualitätsmerkmal. Ich möchte einfach ein ISO-Getränk haben, was ich unterwegs mische und ich möchte es mit zweimal anschütteln.
Ja.
Sollte ich das durchgemischt haben. Da kann ich mal...
Sonst hast du hier so ein, weißt du, dieses Katzenfutter in Dosen, diese Katzenstreu in Dosen, diesen Krümeltee, ja, den es da gibt, dann kannst du dir den reinmachen. Da hast du so einen Betonklumpen unten drin und
genau, ja,
zur Not kannst du dran lutschen.
Und unten wird es eklig. Das ist so der Uwe, der achtet mal drauf, Leute, wenn ihr das so ad hoc auffüllt während des Rennens und dann lauft ihr los und das ist nicht richtig durchgeschüttelt, dann ist oben diese dünne Suppe, ja, so Wasser mit Geschmack im Prinzip, da kommt auch kein Millimeter Energie bei euch an. Und später wird es dann immer süßer, ja. Und irgendwann kriegt ihr dann, also das zieht euch die Blompen raus nachher, ja. Das, die Zahnblompen, ja.
Ja, muss einen Löffel mitnehmen, um es aus der Flask rauszulöffeln am Ende.
So, ja, genau. Und ja, ich hatte im Prinzip dann auch ein klares Ziel, eine klare Strategie und so weiter. Und dann war der Rennstart, ja. Und wie es immer so schön ist, ja. Sobald der Startschuss fällt, ist diese ganze Rennstrategie sozusagen erstmal vergessen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich war natürlich auch sehr hochpulsig, wieder mal aufgeregt bei meinem 700. Laufwettkampf und bin direkt mal in die Zone 4 reingestartet. Habe mich aber dann, also ich bin dann auf die Fresse geflogen, ist leider Gottes, ja, weil ich so schlau war, dass ich gesagt habe, nee, also alle haben gesagt, Leute, zieht die Grödel von Anfang an, es ist arschglatt. das haben wirklich alle gesagt, ja. Und die meisten hatten die auch schon an. Es gab aber so ein paar super Schlaue, so wie mich, die dann gesagt haben, was wisst ihr schon? Ja, was weißt du schon, lieber Streckenchef? Ja, lieber. Und ich bin dann los, nach 500 Metern lag ich, mit den Ellbogen so ein bisschen aufgeschlagen, bin aber sofort wieder hoch und weitergelaufen. Und du kannst ja dir in dem Moment auch nicht die Blöße geben, dann anzuhalten, und
dann die Grödel
anzuziehen, das geht nicht. Aber du hast immer wieder gesehen, wie links und rechts dann die Leute kurz dann aufgegeben haben und gedacht haben, ach scheiß drauf, jetzt zieh ich sie an. Ja. Ja. Weil du hast dann also gesehen, entweder ist man durch die Mitte gelaufen einfach, knallhart, hatte den Grip seines Lebens durch die Dinger, weil es dann wirklich eine hart vereiste Loipe war. Und die zweite Hälfte des Läuferfelds ist dann so links und rechts am Rand so in der Spur gelaufen, wo es so einigermaßen noch so ein paar Steine lagen und wo man nicht sofort hingeflogen ist. War sehr spannend. Ich habe dann, nach 5 Kilometern habe ich dann auch aufgegeben, habe die Grödel übergezogen, habe mir die 2 Minuten sozusagen mal abgewartet am Rand und also sozusagen ja in Kauf genommen. Und es war natürlich dann die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, endlich diese Dinger anzuziehen.
Du hast die Pace um 1 Minute nach oben getrieben und Puls ging runter, ne?
Genau. Und siehe da, ich war wieder in meinem Bereich, ja. Nee, ich habe mich da insgesamt, also nach den ersten paar Minuten, sag ich mal, habe ich mich doch relativ schnell wieder runtergebracht vom Puls und bin dann in meiner Zone gut gelaufen und war dann auch bis zum Ende des Rennens sehr, sehr gut unterwegs, was die Pulsbereiche anging. Allerdings verlief das Rennen jetzt in der ersten Hälfte, auf dem ersten Halbmarathon sozusagen, der erste große Anstieg, 600 Höhenmeter hoch, 600 Höhenmeter runter, hatten wir dann am Ende in den Beinen nach der ersten Hälfte und das war wirklich ganz toll. Also wir sind da sehr, sehr stur hochgehiked, oben so ein kleines Plateau rundgelaufen, dass man hat sich immer mal wieder auch mit anderen Leuten getroffen auf der Strecke, die dann entgegenkamen und so. Das war eine Art Pendelstrecke dann sozusagen ein Stück weit. Das war sehr cool, es hat richtig Spaß gemacht, weil man sich doch gegenseitig angefeuert hat. Es war eine sehr, sehr gute Stimmung auf der Strecke. Und der erste Downhill, dadurch, dass das wirklich dann mit den Grödeln eine Loipe war, die vereist war, war natürlich super schön. Ja. Das ist auch das kurze Video auf Instagram, was man von mir gesehen hat. Da laufe ich gerade diesen richtig tollen, tollen Downhill runter. Es hat einfach Spaß gemacht.
Jetzt haben wir ja in der letzten Folge über das Thema Pacing gesprochen, grundsätzlich. Hast du dir, wenn du gesagt hast, keine Zwischenzeiten gesetzt, die Gesamtzeit stand schon allein durch deine Frau vorgegeben und deine Strategie über Trainingspeaks, beziehungsweise Prognose, hast du dir im Pacing für die erste und zweite Hälfte dennoch bereitgelegt, um im Plan zu bleiben? Unabhängig von den Pulszonen?
Nee, ein Zeitpacing, ich wusste, dass wenn ich ich habe mir ja die Strecke vorher durchgepaced bei Training Peaks.
Ja.
Anhand meiner Zonenbereiche und meiner Lauffähigkeit. Das heißt, ich wusste, dass ich diese Strecke in der gewissen Zeit schaffen kann. Okay. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe mir natürlich die Endpace angeschaut, die es braucht, um diese Zeit zu laufen. Und ich wollte insgesamt unterm 7er Schnitt bleiben.
Ja.
Das war mein Ziel. Und dadurch, dass sich die erste Hälfte und die zweite Hälfte rein im Profil und von der Kilometerzahl geglichen hat, habe ich gesagt, wenn ich nach der ersten Hälfte unterm 7er Schnitt bin und noch einigermaßen frisch, dann kann ich das auch schaffen, das über die zweite Hälfte zu ziehen. Und ich war dann sogar bei einer 6,20, sowas in der Richtung. Also doch schon sehr gut im Plan. Ich kann das nochmal kurz abstecken. Ich war 6,18, ja genau, also 6,20er Schnitt grob war ich unterwegs. Das heißt, ich wusste, ich habe einen guten Puffer für die zweite Hälfte, den ich sicherlich auch brauchen werde, weil hinten wird die Ente fett oder sowas. Ja. Und ja, dann ging es los mit einem sehr, sehr netten Gespräch mit einem jungen Trailläufer aus München. Schöne Grüße, falls du das hier hörst. Ging es dann in den zweiten Anstieg. Da wurde es dann so, da waren wir dann im Rennen drin. Du kennst es bestimmt, ne? Wenn du so, also diese anfängliche Anspannung, wo du so wirklich versuchst, dein Pacing zu machen und dein Ding durchzudrücken, das ist dann vorbei gewesen. Man war dann so im Flow, man ist den Downhill gelaufen, man hatte den Puls wieder unten und man wusste, hey, jetzt bin ich so richtig drin, jetzt kann ich so mein Tempo machen.
Das ist bei mir immer die Phase nach der Akzeptanz. Am Anfang ist die Euphorie überwiegend, ne? Alles geht los, dann merkst du plötzlich, Realität kommt rein, dann akzeptiere ich die Realität und dann beginnt die Phase, die du gerade meintest. Dann genau. Das Genießen und auch Annehmen unter Umständen.
Ja, total. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, und was wir dann annehmen mussten, ist natürlich, dass die Strecke sehr, sehr durchpflügt war. Das war nichts mehr mit einer schönen glattgezogenen Loipe, sondern das war dann echt ziemlich, ziemlich verwaschener Sulz. Und es war schon sehr, sehr anstrengend. Auch die laufbaren Steigungen, die konnten wir kaum laufen. Ich habe das dann am Ende durchgedrückt, auch sehr viel Kraft verloren. Musste auch aus der Zone raus, also bin dann auch schon eher so in die Zone 4 Bereiche gegangen, dann im Anstieg und oben in dem zweiten Rondell auch, weil ja, sonst hätte ich eben diesen 7er Schnitt nachher nicht mehr halten können.
Wie war denn das Wetter? Ich frage das deswegen, weil du gerade sagst, musstest aus der Zone raus. Ich habe am Wochenende keinen B-Wettkampf gemacht, aber für mich trotzdem einen langen Lauf, 4,5 Stunden, ein bisschen mehr, 50 Kilometer, aber flach, mit dem Ziel, Verpflegung zu testen, alles Mögliche
kann man mal machen,
für die Transport. Genau, kann man mal machen, hat auch gut funktioniert. Ich war äußerst zufrieden und glücklich. Verpflegung hat super funktioniert. Jetzt habe ich total vergessen, was ich dich eigentlich fragen wollte.
Tommy, warum nur 50 Kilometer? Das ist doch noch kein Long Run, ey.
Ja, eben, genau. Ja, man muss ja ne? Langsam aufbauen, haben wir doch gelernt in den letzten Folgen. Aber ich habe in der Tat gerade vergessen, was ich dich fragen wollte. Verdammt nochmal, das ist wirklich das Alter. Mach mal weiter.
Das Rennen wurde dann doch unerwartet anstrengend. Ich nenne es mal.
Ja, sorry, mir ist wieder eingefallen, was ich dich fragen wollte. Du bist aus den Pulszonen rausgekommen. Wie war denn das Wetter von den Temperaturen her? Weil ich habe bei meinem Lauf gemerkt, das lief alles top, tip top und dann gingen die Temperaturen plötzlich von 10 auf 20 Grad hoch. Und ich habe in der letzten Stunde des Laufes echt Probleme gehabt, den Puls einzufangen. Nicht, weil ich so viel Kraft investiert habe, sondern weil die plötzliche Temperaturhitze, in Anführungsstrichen, die kam, mich deutlich körperlich vor Herausforderungen gestellt hat.
Jetzt hauen wir nicht durch, Tommy. Das waren 15 Grad am Wochenende. Ja.
Das war wärmer, bei uns war es wärmer.
in den Weinbergen von Jena sozusagen, oder wo warst du?
Ich war in der Tat in den Weinbergen unterwegs, aber ein Stückchen weiter nördlich, in Bad Kösen nennt sich das Gebiet. Also ich bin quasi von Sachsen-Anhalt nach Thüringen reingelaufen.
Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass die Temperatur sich irgendwie auf mein Gemüt oder meine Herzfrequenz abgeschlagen hat.
Okay.
Nee, glaube ich nicht. Hatte ich nicht das Gefühl. Wo ich das Gefühl hatte, war, es war natürlich ein Kaiserwetter. Wir hatten strahlenden Sonnenschein, blauer Himmel. Was natürlich dann irgendwann genervt hat, war, ich hatte keine Sonnenbrille dabei. Und ist so, im Winter nimmt man halt die Sonnenbrille nicht mit. Aber der Schnee, also die Reflexion dann von der Sonne und dem Schnee, es war schon ziemlich heftig nachher. Hat dann schon geblendet. Genau. Das zweite Plateau auf dem zweiten Hügel, das war dann auch nochmal so eine kleine Runde von 5 Kilometern, wo auch alle möglichen anderen Distanzen mit auf der Strecke waren. auch Hundeläufer und so weiter, Carny Runner und so. War sehr, sehr spannend, weil man wusste im Prinzip auch gar nicht mehr, wo man jetzt im Feld war. Mhm. Wer hat denn noch eine gelbe Startnummer oben? Wer läuft denn auch noch den Marathon? Kann man sich an irgendjemanden nochmal ranziehen und so weiter? Ne? Das ist ja so dieses Taktieren. Mhm. Wer überholt mich? Hat denn eine gelbe Startnummer oben und so? Hat man auch nicht immer gleich gesehen. Aber witzig war doch, dass mit einem Läufer bin ich dann immer so, schon das ganze Rennen über haben wir uns immer gegenseitig überholt und nicht und so. Der war dann im Uphill wesentlich stärker, ich war im Downhill wesentlich stärker und dann ging es immer so hin und her. Ein großgewachsener Mann und wir haben uns dann immer gegrüßt, sozusagen bis gleich, bis gleich, bis gleich. Und der hat mich dann auch echt so auf den letzten 200, 300 Metern hat er mich dann noch schön abgefrühstückt. Da kam er dann wieder von hinten, weil ich bin den Downhill schneller gelaufen, den letzten, und er war dann in der Ebene wieder besser unterwegs, ja. Und da hat er mich mal, und dann haben wir uns aber auch gesagt, wo wir uns dann wieder treffen und dann beim Zut, also schöne Grüße, weiß nicht mehr, wie du heißt, falls du hier zuhörst. Du weißt schon, dass ich dich meine. Genau, und da oben war dann irgendwann auch mal die Luft raus, also das ging dann dort auch dann weiter durch den Schnee, immer auf und ab, das war sehr zäh zu laufen, hat die Beine wirklich sehr, sehr stark ermüdet und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Marius, alles für die Transvulkania, das ist ein perfektes Training und ich glaube sogar, rein von der Anstrengung her, wäre das quasi auch wie so ein 50 Kilometer Lauf oder vielleicht sogar 52, 53 Kilometer Lauf auf der Insel gewesen. Ja. Also so vom Gefühl her, von der Anstrengung, vom Untergrund, war das deutlich anstrengender als vorher gedacht.
Aber so dann habe ich die perfekte Vorbereitung. Ne? Also ich meine, gerade was den Vulkansand angeht und die Kiefernadeln, durch die man da, über die man läuft auf La Palma, es ist ja doch ein sehr, sehr widerstands, ein sehr, sehr federnder Untergrund, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, ja. Und der gibt natürlich auch dann nach, ja, dieser Untergrund. Und entsprechend hast du nicht so einen guten Energierücklauf wieder in den Körper sozusagen vom Abdruck, Fußabdruck. Du weichst ein, du sinkst ein und machst quasi zwei Schritte, wo du sonst einen machen würdest. Und das ist schon zäh und zermürbend. Aber wie gesagt, ja, perfektes Training für die Transvulkaner. Ich bin deswegen auch total happy, dass es so gelaufen ist, wie es war. Und ich habe echt dann, irgendwann war ich dann auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es so, Marius, das ist jetzt hier ein Marathon. Und ich habe mich eigentlich auch gefreut, ich bin bisher so gut durchgekommen und ich habe mir gedacht, Marius, wie geil ist das denn? Du wirst heute einen Marathon finishen mal wieder und wie geil ist das? Ja, du kannst einfach loslaufen, du bist einfach wieder fähig, einen Marathon zu laufen. Einfach so, ja, so gesehen. Und das ist wirklich eine tolle, und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt Vollgas, jetzt gehe ich nochmal rein, jetzt wird gezündet. Und habe den Downhill, habe da quasi wirklich nochmal viele Leute einsammeln können. Man sieht es auch an meiner an den Zwischenzeiten bei dem Zeit-Tracker von Mountain Man oder bei der Zeitnahme von Mountain Man. Man sieht da diese Zwischenzeiten und ich bin als 30. Platz in der Altersklasse gestartet, mehr oder weniger, ja, und bin als 21. angekommen. Das heißt, ich habe wirklich von vorne bis hinten durchweg quasi Plätze gut gemacht und das zeigt mir einfach, dass ich ein gutes Pacing hatte. Ich hatte einen Negativ-Split drinne. Mhm. Von der Herzfrequenz, ja, ein Herzfrequenz-Negativ-Split, was nicht unbedingt erstrebenswert sein muss bei einem Traillauf, es ist auch nicht unbedingt immer einfach, aber für mich heißt es, dass ich das Pacing wirklich trotz des Geländes, trotz des unterschiedlichen Geländes auch, trotz der Höhenmeter, Tiefenmeter und so weiter, trotzdem meinen Puls eigentlich dann auch immer auf einem Level halten konnte und später bin ich dann noch rausgegangen und habe das dann nochmal intensiviert, den Downhill wirklich aggressiv angegangen. Und dann bis zum Schluss einfach auch gut durchgezogen. Ja.
Mit einem Lächeln ins Ziel
und wirklich happy, wie das Ganze gelaufen ist. Viel gelernt und ich glaube, das ist super wichtig, dass man auch bei jedem B-Wettkampf, generell bei jedem Lauf immer wieder daraus lernt und auch nochmal Rückschlüsse zieht, was ist eigentlich passiert, was habe ich vielleicht wo falsch gemacht, was kann ich nächstes Mal besser machen und so weiter.
Nein, super. So soll es ja auch sein. Und dadurch, dass wenn er so explizit sich auch in die Transvulkania-Vorbereitung eingliedert, dann ist es das Optimum, was passieren konnte.
Ja. Absolut. Absolut, Tommy.
52 Minuten haben wir jetzt, ne?
Ja, wir machen gleich den Deckel drauf. Nur noch die Frage, hast du denn noch einen B-Wettkampf vor, worauf wir uns mal freuen können, ja, dass du da auch mal
berichtest? Nee, dies Jahr in der Tat nicht. Also ich gehe quasi als Erstwettkampf in die Transvulkania rein, aber baue mir ins Training selber entsprechende eigene, in Anführungsstrichen B-Wettkämpfe ein, um bestimmte Sachen zu testen. Ich habe die letzten Jahre gefühlt zu viele Wettkämpfe für mich gemacht und habe ganz bewusst gesagt, ich mache da ein bisschen Detox im Wettkampfbuchen für mich, weil das Ziel ist wirklich der reine Fokus auf die drei Wettkämpfe und auch mit ganz viel Spaß und Freude dran zu gehen. Und das habe ich die letzten Jahre gefühlt ein bisschen verloren. Das waren zu viele und das war auch ein bisschen zu viel Gewohnheit dann bei den Wettkämpfen. Das hat nichts mit den Wettkämpfen zu tun gehabt. Das war, glaube ich, einfach eine Übersättigung der mentalen Komponente bei mir. Und deswegen freue ich mich tierisch auf die 8 Wochen, die jetzt noch überbrückt werden müssen, um dann auf La Palma wirklich mit Herzblut an den Start gehen zu können.
Sehr cool, sehr cool. Da freuen wir uns drauf. Ja. Dann, ja. Würde ich mal sagen, schließen wir die ganze Sache ab. Das war heute ein Thema einfach mal aus dem Nähkästchen und aus der Praxis. Wie gehen wir mehr oder weniger an solche Themen ran, wie B-Wettkampf zu pacen? Was sind unsere Gedanken dabei, wenn wir so einen Lauf machen? Da steckt natürlich immer sehr, sehr viel Gedanke hinter. Einiges an Vorplanung und einiges an Strategie, aber auch ab und zu mal auf sich zukommen lassen und auch Ad-Hoc-Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist dann auch mal ganz, ganz wichtig. Auch so Wettkämpfe sind natürlich eine starke Leistung, wenn ihr die durchbringt, auch wenn es mal noch nicht perfekt läuft, so wie ihr euch das vorstellt, dann seid lieber positiv und habt daraus gelernt, anstatt dass ihr euch irgendwie mit der Vogelstrauß-Technik beschäftigt danach. Das wäre ein bisschen schade. Ja. Kennst du die eigentlich, Tommy, die Vogelstrauß-Technik? Ja, ne?
Kopf in Sand?
Kopf in Sand, genau. Und das machen wir jetzt auch. Leute, Kopf in Sand. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. 13. Folge Trail Fellows. Schaut mal in die Shownotes. Klickt auf die Links, meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt und gebt uns ein bisschen Liebe zurück in Form von Kommentaren und gerne auch eine Sternebewertung, am besten 5 an der Zahl, um diesen kostenfreien Mehrwert hier, wie soll ich sagen, Ehre zu tragen, ja? Zu honorieren, ja? Huldigt uns.
Wir huldigen zurück, genau.
Genau, wir huldigen auch zurück, ja. Bis nächste Woche. Ciao, Leute.
Macht's gut.